Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht im Studio, sondern im Trierer Palastgarten. Warum eigentlich, Miguel?
Ja, der Palastgarten ist was Besonderes. Das ist, ich sage immer so, der Central Park von Trier. Das schüttelt schon unsere Expertin den Kopf und sagt, Und unsere Expertin ist übrigens die Katrin Baumeister. Sie ist Historikerin, Kunsthistorikerin, Autorin und Gästeführerin in Trier und sie kennt sich aus, auch als Gartenexpertin, über diesen Palastgarten und vor allem über den Mann, dem wir diesen Palastgarten verdanken. So die Geschichte, Franz Weißebach.
Ja, hallo, schön, dass sich Leute hier interessieren für den Palastgarten. Der Trierer Palastgarten ist ein Gelände, was sehr, sehr alt ist. Auf der einen Seite, hier waren die alten Römer schon, deshalb haben wir hier auch einige römische Reste, unter anderem die Palastaula von Konstantin dem Großen. Aber das ist ein Park mal wurde, das hängt vor allem an den Kurfürsten. Aber selbst diese Parks kann man nur in kleinen Resten, in verschiedenen Zeichnungen und Plänen festmachen, dass es jetzt der Park ist, den wir jetzt hier sehen. Das hängt vor allem auch mit Herrn Rettich zusammen. Das war ein Gartenbaumeister, aber auch ein bisschen schon auch natürlich mit Franz Weißebach. Aber es ist eine sehr komplizierte Geschichte.
Ja. Ja, und diese Geschichte, die wollen wir also heute mal versuchen zu entschlüsseln, zusammen mit Frau Baumeister. Ich bin gespannt, was wir dabei rausfinden werden. Und wir werden einfach einen kleinen Spaziergang machen durch diesen Garten. Man hört im Hintergrund vielleicht die Vogelgeräusche von diesem Park. Wir stehen hier auf einer Seite der mittelalterlichen Stadtmauer. Der Palastgarten liegt ja, wie gesagt, mitten in Trier, mitten im historischen Zentrum von Trier sozusagen.
Ja, und durch diese alte Stadtmauer gehen wir jetzt auch in den quasi ältesten Teil des Palastgartens. Warum ist das hier der älteste Teil?
Das hängt im Grunde auch mit den Römern zusammen, nachdem man festgestellt hat, dass es sich bei den Kaiserthermen nicht um einen Palast, sondern um einen Thermenbereich handelt, hat man sich, und es ausgegraben hat, hat man sich überlegt, dass man hier auch das Museum für die ganzen alten Dinge, die wir in Trier und der Umgebung gefunden haben, bauen möchte. Und da erkennt man auf der linken Seite schon das Gebäude. Nur dieser ganz kleine vordere Teil war zu der Zeit, als Weißebach hier war, ja, stand dort schon. Und man baute dann um diesen ganzen Bereich herum erst einmal einen romantischen französischen Park mit einem schönen Brunnen. Also da sah es richtig wie in den Pariser Gärten aus. Und dann später, nachdem es eine Bombardierung gegeben hat im Ersten Weltkrieg, hatte man zum einen den Erweiterungsbau, den wir hier vor uns sehen, was der größte Teil jetzt des Landesmuseums ist. Und zum anderen hat man dann auch hier einen sehr großen Landschaftspark angelegt. Weshalb das heute nicht mehr so ganz idyllisch ist, das liegt daran, weil man in den 60er Jahren dann begonnen hat, aus einer kleinen schmalen Straße, auf die wir jetzt gucken, eine große zweispurige Straße zu machen, inklusive des wunderschönen Kreisels, den wir an den Kaiserthermen sehen, der dort ein bisschen vielleicht falsch gebaut wurde und das romantische Bild in Richtung Herrn Brünnchen und in Richtung Olewig damit sehr zerstört hat.
Ja, bisher ist die Ostallee eher für die Blaue Lagune bekannt, die berühmte Tankstelle, wo man rund um die Uhr auch Getränke bekommt. Sie haben gerade schon den Herrn Weißebach erwähnt. Wer genau war das?
Ja, der Herr Weißebach war etwas, was man heute gar nicht mehr so kennt. Das war ein Rentier, ein Rentner, also einer, der nicht ein Privatier, der sich selber das Vermögen sozusagen angeeignet hat, sondern jemand, der im Grunde viel Geld geerbt hat und sich dachte, er macht sich dann ein schönes Leben. Der hat sich hinter der Osterallee im Ostviertel ein Häuschen gekauft. Auch das ist interessant, weil dieses ganze Ostviertel in der Art, wie wir es jetzt dort sehen, auch in der Zeit während der Jahrhundertwende entstanden ist. Wir sehen im Hintergrund schon den Petrisberg. Der war um 1900 noch ein Berg ohne jeglichen Baum, dafür allerdings sehr steil, sodass man ihn gar nicht begehen konnte.
Ja, und all das, was wir hier gerade so beschreiben oder uns beschrieben wird von Frau Baumeister, das könnt ihr natürlich auch sehen. Wenn ihr bei uns in den Shownotes reinschaut, dann findet ihr dort einen Link zu einer Fotostrecke auf volksfreund.de. Da könnt ihr all das nachschauen, die Bäume, die Gemäuer und natürlich den Garten und natürlich auch ein Porträt von Franz Weißebach. Da kommen wir aber gleich noch darauf zurück. Ja, Franz Weißebach. Das heißt, als er gelebt hat, da hat diese Straße nicht existiert. Nicht dieser Straßenlärm im Hintergrund, der ist durch eine Idylle spaziert, quasi Richtung Zentrum von seinem Wohnort. Was hat er denn eigentlich so einen ganzen Tag gemacht, wenn er Rentier war, also quasi vermögend?
Genau, Franz Weißebach hat also ganz gerne beschrieben, was er so gemacht hat. Also hat es einmal zumindest beschrieben. Deshalb wissen wir, wie er gelebt hat. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, sein Erbe rührt daher, dass seine Familie ein großes Weingut hatte und Besitz aus diesem Weingut. Und sein Bruder hat weiter das Weingut betrieben. Das ist von Ottegrafen. Heute übrigens auch durch einen tollen Park und mit großen Bäumen bekannt. Und dieses Weingut ist vor allem deshalb sehr vielen Leuten in Deutschland bekannt, weil es heute Günther Jauch gehört. Also das Ganze ist, er ist dadurch auch nochmal zu größerer Berühmtheit gelangt.
Moment, das heißt, Günther Jauch ist ein Verwandter von unserem Franz Weißebach?
Ja, so könnte man es sagen, genau. Ein entfernter Verwandter von Günther Jauch, genau. Und Weißebach hat dort hinten in der Kronprinzenstraße gewohnt und wird wahrscheinlich, wenn er sein Ziel erreichen wollte, nicht hier so einen großen Schlenker gemacht haben um diese ganzen Anlagen herum. Er hätte damals wahrscheinlich noch außenrum gehen müssen. Also außenrum bedeutet auch noch um die Kaserne, um die Agnetenkaserne herum, die damals noch stand. Und dann durch die Stadt im Grunde. Das war auch nicht so ganz schön, weil auf der anderen Seite des Palastgartens damals noch ein Industriegebiet war, heute den Trierern als Tufa bekannt. Damals wurde da noch richtig gearbeitet in dieser Tufa und gefärbt. Daraus ist auch die blaue Hand übrigens entstanden. Naja, jedenfalls wird er wahrscheinlich auf der anderen Seite entlang gegangen sein, am Schloss vorbei. Auch das Schloss gehört ja zu dem Palastgarten dazu. Durch die Stadt hindurch bis auf die andere Seite zur Porta Nigra. Und hinter der Porta Nigra befand sich das Hotel Porta Nigra, das in Trier heute noch legendär ist, weil es dort das beste Essen gab. Und dort hat Franz Weißebach erstmal ein Mittagessen zu sich genommen.
Dem ging's gut.
Dem ging's gut, genau. Wahrscheinlich hat er auch da schon einen Plausch noch gehalten mit verschiedenen Leuten, die dort auch ein Mittagessen zu sich genommen haben. Und dann, er wollte ja nicht unfit werden, hat er einen kleinen Spaziergang eingelegt. Der Spaziergang ging dann von dem Porta Nigra Hotel bzw. der Porta Nigra hoch zum Kockelsberg. Der Kockelsberg ist der höchste Punkt in Trier auf der anderen Seite der Mosel. Also er musste die Mosel überqueren, das hört sich heute so einfach an. Damals hat er zumindest in der frühen Zeit noch eine Fähre nehmen müssen und ist dann durch die Trierer Schweiz gegangen. Die Trierer Schweiz war damals sehr schön, weil sie auch noch nicht von der Bitburger durchschnitten wurde, sondern mit Napoleonsbrücke und verschiedenen Gebirgsformationen und Wäldern, Gärten und Ausflugsgebieten das Ausflugsgebiet schlechthin war. Da ist man von morgens bis abends quasi, ist man herumflaniert, hat Kaffee getrunken, hat abends Veranstaltungen sich angehört. Und da ist er hindurch, könnte man sagen, bei dem höchsten Punkt, dem Kockelsberg, war quasi das Ende dieses Gebietes und hat sich dann dort hingesetzt, hat einen großartigen Blick über Trier gehabt und dort Kaffee und Kuchen gegessen.
Der hat ja gar nicht aufgehört zu essen.
Genau, ja. Und dann, aber das Wichtige war ihm da, dort waren nämlich sehr viele Trierer und da hat er den Tratsch von Trier gehört und hat wohl ein gutes Ohr gehabt. Und das war quasi seine Soap-Opera am Nachmittag.
Apropos Tratsch, von Franz Weißebach sagt man ja, er sei ja ein schalkhafter Mensch gewesen. Das heißt, er hat andere Leute veräppelt?
Das Schalkhafte, das ist eigentlich nur auf sein Testament zurückzuführen, weil wir gar keine anderen schalkhaften Dinge über ihn wissen. Das Testament, er war kinderlos und dachte, er möchte seiner Stadt Trier etwas Gutes tun. Dass er ein Fan von Trier war, das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Und hat daher sein Vermögen der Stadt Trier vermacht, auch ein, zwei anderen Leuten noch etwas gegeben. Aber das Hauptvermögen, was vor allem in Weinfässern und Weinflaschen 1921er Kanzimmer Altberg zum Beispiel bestand, das hat er der Stadt Trier vermacht, aber nicht ohne Grund.
Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, denn es gibt, wie gesagt, ein Denkmal für Franz Weißebach. Das schauen wir uns dann jetzt gleich mal an und machen da jetzt mal einen Spaziergang durch den Palastgarten. Denn den hat Franz Weißebach, so wie wir ihn heute kennen, wie gesagt, eine grüne Lunge sozusagen, damals gar nicht so kennengelernt, weil er nicht existiert hat.
Ja, jetzt stehen wir wieder mitten im Palastgarten. Und damals in den 1920ern war hier tatsächlich kein Garten, sondern ein Stadion, oder?
Ganz genau. Also Trier ist ja nicht so berühmt wegen seiner großartigen Fußballfähigkeiten, aber nichtdestotrotz gab es hier ein Stadion, ein Fußballstadion, was bei der Bevölkerung auch sehr beliebt war. Und ich kann das aus eigener Erfahrung zwar nicht sagen, aber mein Opa war in der zweiten Mannschaft des Fußballclubs hier gewesen und hat hier auch gespielt, zusammen mit seinem Bruder übrigens. Und daher haben wir auch noch einige Familienbilder aus dieser Zeit, genau von dem Fußballspiel hier im Palastgarten.
Ich habe ja eines dieser Bilder sehen können. Sie haben ja eine Broschüre publiziert über den Palastgarten. Da sieht man also die Fußballer, unter anderem ihren Großvater, da spielen. Im Hintergrund eine großartige Kulisse, nämlich das Kurfürstliche Palais, das Schloss der Kurfürsten, die Trier ja lange Zeit regiert haben. Aber das war damals ja gar nicht mehr im Besitz der Kurfürsten gewesen. Das hatte einen viel mehr sozusagen profaneren Zweck dann gedient, damals, vor 100 Jahren.
Genau, das Kurfürstliche Palais ist im Grunde nur kurfürstliches Palais gewesen, wie alles katholische, christliche, bis zur Französischen Revolution. Danach wurde ganz Trier zu einer großen Kasernenstadt und daher auch das Kurfürstliche Palais. Wahrscheinlich haben wir mit dem Palais Glück gehabt, dass es zuerst ein Militärkrankenhaus wurde. Und daher hat man immerhin die Figuren, die an dem Palais sind, original dort erhalten. Alle anderen Figuren, die es in dem Park gab, wurden von den Soldaten zerschossen und von den Bürgern in Sicherheit gebracht.
Aber die Figuren gibt es ja heute. Das sind übrigens ganz großartige barocke Figuren. So, die man steht immer davor und denkt erstmal, Gott, haben die nichts Besseres zu tun, als das Leben zu leben. Sehr lustige Figuren. Aber das sind aber nicht mehr die Originale, oder?
Diese Figuren waren etwas unbekannt, dass es die noch gibt. Die Trierer haben die nämlich in Sicherheit gebracht in ihren eigenen Gärten. Manche haben die dann verkauft und so waren die Figuren nicht mehr sichtbar gewesen. In der Zeit, wo hier das Palaststadion gewesen ist, hat man überhaupt keine einzige Figur hier gesehen und auch keinen einzigen Baum. Das ganze Gelände war völlig befreit von Natur und es gab nur solchen Schotter. Und der andere Teil, das ist ja nur ein Teil der Stadion war ein großer Jahrmarktplatz gewesen in der Zeit um 1900. Hier ist unter anderem zum Beispiel einmal ein Heißluftballon aufgestiegen oder man hat halt so, was man am normalen Jahrmarkt macht, gemacht oder aber auch Versammlungen wurden hier ausgeführt, weil es praktisch war, man konnte dann auf dem Balkon stehen und große Reden halten, während das Volk unten im Matsch stand.
Das sind ja große weiße Statuen. Was genau stellen die denn da?
Diese Statuen haben eine ganz eigene Geschichte, die wiederum mit diesem Gartenbaumeister in Zusammenhang ist. Und der Gartenbaumeister hat auch dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht mehr auf einem Fußballplatz stehen, sondern in einem Park. Das heißt, der Fußballplatz wäre eh weggekommen. Es ist nämlich so, dass es das Moselstadion und das Waldstadion auf der anderen Seite der Mosel gegeben hat. Und hier wollte man nun einen Verbindungsweg machen, und zwar von einem Aufmarschgelände, was die Nationalsozialisten nun in den 30er Jahren vor dem Palais planten, zu dem Amphitheater und den Kaiserthermen. Also man sollte dann von diesem Platz aus einfach nur einen Weg gehen. Herr Rettig hatte sich dann stark bemüht, dass dieser Weg ja ausgedehnt wurde. Und nun kommt auch das Vermögen von Franz Weißebach dazu. Dieses Vermögen hat dann dazu geführt, dass man auch Geld hatte für die Anschaffung der ganzen Pflanzen und Bäume, die man hier gepflanzt hat. Die Figuren, die kamen erst später dazu. Das ist eine sehr lustige Geschichte, weil der Gartenbaumeister Rettig fand es nicht so ganz großartig, dass es nur so einen winzigen Gartenbereich gab. Er wollte einen Barockgarten bzw. einen Rokokogarten vor dieses kurfürstliche Schloss wieder stellen. Hat so lange alle Leute in Trier und alle die wichtigen Leute, die nach Trier kommen, genervt, dass er sogar in den 40er Jahren, also als schon Krieg war, die Genehmigung bekommen hat, diesen Aufmarschplatz abzureißen und einen Barockgarten dorthin zu stellen. Nun war es aber so, dass diese Idee schon lange in seinem Kopf brodelte und ein Freund, der Baurat Vogel, dies wusste und hat zu ihm dann gesagt, Gottfried, komm mal mit, ich muss dir was zeigen in der Stadt. Sie sind dort hingegangen, er hat sich immer mehr gewundert, was soll denn hier für meine Park sein, mitten in der Stadt, in einem Hinterhof. Sie kamen schließlich in der Brotstraße zu einem Hinterhof, wo ein Hühnerstall war. Und er wollte schon sagen, so jetzt reicht's aber, als er sich dann auch mal angeguckt hat, wie diese Hühner dort untergebracht waren. Nämlich das ganze Hühnernetz, was dort stand, hielt sich nur an vier Pfosten und diese Pfosten waren Teile der Figuren gewesen. Das war der Beginn der Figuren. Sie haben die Figuren direkt gekauft, haben die restaurieren lassen. Die waren sehr kaputt natürlich gewesen, kann man sich vorstellen als Hühnerstall. Und dann hat er gesagt, da muss es doch noch mehr von geben und hat teilweise sogar Forschungsreisen in ganz Deutschland gemacht, um diese Figuren zu finden, weil er dachte, wenn diese Figuren in dem Park sind, ist der Park gleichzeitig geschützt. Die Figuren waren übrigens von Ferdinand Tietz. Das ist ein Künstler, der in der Rokoko-Zeit sehr populär war. Dann aber, ja, aufgrund dieser verlängten, bisschen komischen Figuren, Sie haben es schon erwähnt, dann nicht mehr so ganz im Trend war. Und erst in den 1930er Jahren fing es an, dass das wieder populär wurde. Es fing damit an, dass das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg die gesammelt hat. Es gab eine Doktorarbeit darüber. Und so passte das sehr gut, dass man in den 30er Jahren angefangen hat, hier, also Ende der 30er Jahre, diese Parks zu bauen. Und schon in diesem Park, den wir hier sehen, gab es Figuren, die mittlerweile aber in den Barockpark oder den Rokokopark gestellt wurden.
Ja, Gott sei Dank, weil der Garten vom Palais ist bis heute auch einer der Hingucker, auch für Touristen. Aber nochmal zu Franz Weißebach. Der hat also Geld gespendet, um den Palastgarten quasi entstehen zu lassen. Warum hat er der Stadt denn so viel Geld gespendet?
Es war weniger Geld da, es war mehr, mehr Wein da gewesen und feste Objekte, die ja noch veräußert werden mussten. Franz Weißebach hatte die Idee, dass die Stadt ein Krematorium bauen sollte. Diese Idee eines Krematoriums ist in der katholischen Stadt Trier natürlich etwas verpönt. Aber die Frage ist, meinte er es ernst oder meinte er es nicht ernst? Wir haben schon gehört, Franz Weißebach war Rentier und hatte den ganzen Tag nichts zu tun, als mit Leuten sich zu unterhalten und Zeitschriften und Zeitungen zu lesen und Bücher sicherlich auch. Und er hat sich sehr für moderne Ideen interessiert. Unter anderem ist ja sein Wohnviertel auch eine moderne Idee. Er hat sich auch für die Idee interessiert, dass Trier einen neuen Park bekommen sollte. Aber hier der Palastgarten war natürlich eigentlich viel zu klein und war auch nicht als Park so wirklich gedacht. Er wollte einen Naturpark auf dem Petrisberg unterstützen. Aber die Idee eines Krematoriums wird ihm auch gut gefallen haben, nehme ich an. Und daher könnte ich mir denken, dass es sogar wirklich ein reales Ansinnen war, wenn er wahrscheinlich auch nicht gedacht hat, dass es wirklich einen positiven Effekt haben wird.
Und sein Vermögen bestand ja, Sie haben es gerade erwähnt, aus Wein. Das war ja ein ganz besonderer Wein, ein ganz besonderer Jahrgang, 1921.
Genau, das war 1921, Kanzimer Altberg. Damals hieß es, glaube ich, nur Kanzimer Berg. Und es waren aber auch noch verschiedene andere Weinfässer da, die dann versteigert wurden. Der Kanzimer Altberg, also dieser 1921er Wein, wurde auch in hübsche Flaschen abgefüllt. Und wurde dann meistens getrunken, wenn besondere Honoratoren hier in Trier aufgetaucht sind. Und es ist sogar so, dass man noch 37, als das Franz Weißebach Porträt angefertigt wurde und in der Stadtmauer vermauert wurde, eine Flasche vermauert haben soll. Wobei auch da gibt es wieder Legenden, ob es eine Flasche oder zwei Flaschen waren. Mein Mann hatte letztens mit einem Enkel des Künstlers, Siegert, gesprochen und der meinte, dass es sogar drei Flaschen gewesen wären.
Ja, jetzt sind wir hier an einem anderen Teil der alten Trierer Stadtmauer und da ist ein Porträt eines Mannes in der Wand eingraviert mit einer Schrift: Franz Weißebach, dem schalkhaften Stifter dieses Volksgartens, als Zeichen der Dankbarkeit, die Stadt Trier 1937. Was hat es damit auf sich?
Ja, dieses Porträt ist von Peter Siegert gemacht, der auch übrigens das Porträt eines anderen berühmten Gartenmannes, der aber wirklich sehr viel mit Garten zu tun hatte, nämlich Peter Lambert, auch angefertigt hat. Und man kann hier unten sehen, 1860 das Geburtsdatum, 1925 das Sterbedatum. Es wurde allerdings erst, nachdem der Park fertiggestellt war, kam dieses Bildnis hierher. Man sieht, er hat eine sehr große Nase. Und bisher konnte man das nicht an der Realität prüfen, also an der Fast-Realität. Es gab nämlich keine Fotografien von Franz Weißebach. Nun gab es im November seinen 100. Todestag. Und zu diesem Todestag sind nun auch Fotografien aufgetaucht, sodass man sehen kann, der sieht wirklich ähnlich aus wie Franz Weißebach.
Das war ja auch eine ziemliche Überraschung beim Vortrag von Ihnen, als da auf einmal dann ein Mann aufstand und sagt, ich habe Fotos von Franz Weißebach. Und alle waren überrascht, ne? Auch die Experten, die da vor Ort waren. Ne? Und wir hatten ja auch im Volksfront über dieses 100-jährigen Geburtstag berichtet, dabei auch festgestellt, dass das Geburtsdatum auch nicht so ganz immer korrekt wiedergegeben worden war. Mehr dazu findet ihr übrigens in den Shownotes bei uns. Und natürlich auch, wie gesagt, nochmal erwähnt, mehr Fotos von dem, was wir sehen. Ja, und zurück zu Franz Weißebach. Als Zeichen der Dankbarkeit die Stadt Trier Stifter des Palastgarten. Und wir haben vorhin schon erwähnt, dass er sein Vermögen für den Bau eines Krematoriums einsetzen wollte. Das sind jetzt zwei ganz verschiedene Sachen. Wie kommt das jetzt zusammen?
Genau, also ich denke, diese Krematoriumsidee war vielleicht so ein kleiner Anreiz, dass er gedacht hat, Trierer, werdet doch mal etwas moderner. Und er hatte auch selbst schon geschrieben, dass sein Geld gar nicht ausreichen würde für ein Krematorium. So viel Geld war es doch nicht. Der zweite Posten war, er hat geschrieben, wenn es 5-mal keine Mehrheit dafür gibt, dass es ein Krematorium gibt, dann nehmt das Geld doch und macht da einen Garten von. Dieses 5-mal, muss ich auch sagen, bevor ich diese Akten gelesen hatte, dachte ich, dass dann alle Leute immer gesagt haben, nein, kein Krematorium. Aber es ist ungefähr 50-50 ausgegangen oder 1/3 zu 2/3. Daran kann man erkennen, dass auch der Trierer Stadtrat nicht gänzlich dagegen war gegen diese Idee. Das ist keine einheitliche Meinung gewesen. Nach dem 5. Mal, muss man sagen, hat die Stadt auch noch überlegt, ob sie es wirklich wagen könnte, dieses Erbe anzunehmen, weil sie schon fürchtete, dass sie dem Ziel nicht so ganz gerecht wird, weil das so ein bisschen schwammig, ja, formuliert war. Und daher hat man das genau festgelegt, hat das prüfen lassen und gesagt, egal, wenn wir irgendwas Gartenmäßiges machen, wird es schon richtig sein.
Also man wollte sich auch wirklich juristisch absichern, nicht mal, dass man da quasi nochmal einer verrückten Idee von Franz Weißenbach aufgesessen wäre.
Ganz genau, die Stadt Trier ist immer darauf bedacht, dass sie alles genau richtig macht. Und nun kam dieser hier steht ja auch schon, der Stifter dieses Volksgartens. Und zu dieser Zeit, in den Jahren 1910, 1920, ist der Volkspark sehr populär gewesen. Nur ist ein Volkspark ein Bereich, wo die Leute herumtoben können, wo es manchmal sogar öffentliche Schwimmbäder, Freibäder für Kinder gibt, die darin planschen können. Und das war dieser Park nicht gewesen. Das heutige Aussehen täuscht etwas darüber hinweg. Das war ein sehr formaler Garten, also ein moderner Garten, aber kein Volksgarten oder kein Volkspark gewesen.
Es gab ja damals ja auch, nachdem der Park erstellt worden ist, also nach dem Tod von Franz Weißenbach und sozusagen Umsetzung seines Wunsches, wir haben es gerade erwähnt, da einen neuen Park mit einer großen Rasenfläche, die durfte ja gar nicht betreten werden, oder? Es gab da so eine Art Aufpasser.
Es gab in Trier einen Aufpasser mindestens oder vielleicht sogar am Anfang zwei. Der hat auch einen Trierer etwas unflätigen Namen, der Alleenschisser, weil er die Leute immer zusammengeschissen hat und denen gesagt hat, wie sie sich benehmen sollten. Heute würden sich vielleicht einige einen solchen Alleenschisser noch mal wünschen. Der ist mit seinem Schäferhund da durch die Gegend gegangen und hat dann alle Jugendlichen von der Sitzfläche, von der Rasenfläche verjagt jeweils. Man muss sagen, es gab auch so einen schönen kleinen Rand, wo darauf stand, Rasen nicht betreten. Nun, irgendwann haben die Frauen von Trier gesagt, mit ihren kleinen Kindern, teilweise auch noch schwanger, das geht doch nicht, wir wären auch froh, wenn die Kinder da spielen könnten, und haben sich zu diesen Jugendlichen gesetzt. Und dann dachten die Trierer, nee, wir können jetzt hier keine schwangeren Frauen von dem Rasen zerren. Dann gab es aber eine anständige Verordnung und jetzt ist es so, dass alles richtig geregelt ist. Man darf jetzt sogar im Sommer hier grillen. Das ist offiziell alles erlaubt.
Ja, und der Wein, den wir vorhin erwähnt haben, eine Flasche Wein von diesem berühmten Krematoriumswein, hat man ihn ja später genannt, die soll ja noch existieren. Der größte Teil ist ja leider im Zweiten Weltkrieg zerstört worden bei einem Luftangriff. Der war gelagert in einem Keller. Und diese eine Flasche Wein, die soll also hier hinter der Büste von Franz Weißenbach versteckt sein. Wie holen wir die da raus?
Genau, ich vermute mal, es gab schon mehrere Renovierungen dieser Mauer. Das ist die mittelalterliche Stadtmauer. Die hat man dort stehen lassen in der Zeit, als die Kaserne hier war, weil man dachte, da ist die Kaserne auch gut geschützt vor fremden Blicken. Die ist aber nicht so ganz stabil und deshalb wurde die häufiger renoviert. Es könnte sein, dass die Arbeiter, die Mauer repariert haben, die schon getrunken haben. Und auch der Teil, der zerbombt worden sein soll, bei dem ist man nicht sicher, ob nicht vielleicht doch ein Teil davon zumindest auch von den alliierten Soldaten getrunken wurde, was zu hoffen wäre.
Es soll ja immerhin sehr gut gewesen sein, aber leider wissen wir es nicht.
Was man zu dem Bau des Gartens hier sagen muss, zu dem Anbau des Gartens, ist, dass hier wirklich auch richtig gebaut wurde. Wir sehen ja, dass es ein verhältnismäßig gerades Grundstück ist. Ein bisschen ist diese Stadtmauer mit einem kleinen Hang hier eingebaut worden. Und es gibt auch noch Bilder, wo man sehen kann, wie Hunderte von Menschen hier dabei sind mit einer Schaufel und ihren normalen Kleidern, was ja damals fast wie so ein Anzug, so Anzüge mit Hemden und so alles gewesen sind, diese Fläche hier zu bearbeiten. Und das waren Arbeitslose in Trier gewesen. Es gab damals sehr, sehr viele Erwerbslose in Trier, weil es ja nur Kaserne gab und sonst nichts. Und die mussten, damit sie ein bisschen Geld bekommen haben, hier quasi eine Art Frondienst machen und wurden hier für Arbeitsdienste eingesetzt. Und diese Arbeitsdienste kamen teilweise von der Stadt, vom Land, aber auch von, die Nationalsozialisten hatten auch solche Arbeitsdienste, teilweise auch von dem Staat. dass dann hier dieser Garten angelegt werden konnte.
Das heißt, so idyllisch heute der Palastgarten auf uns wirkt, so lustig auch die Geschichte ist mit Franz Weißebach, aber der Garten, wie wir ihn heute sehen, ist letztendlich ein Produkt aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Das kann man auch wiederum nicht ganz so sagen. In Trier ist die Geschichte etwas komplizierter. Es gab bis 1930, und zwar bis genau zum 30. Juni 1930, die Besetzung des Rheinlandes. Und so war Trier französisch besetzt und die Trierer haben gehofft, die wollten in der Zeit gerne deutsch sein, die wollten Teil der Weimarer Republik sein, dass man doch deutsch wird und waren dann alle ganz froh gewesen. Es gab ein Feuerwerk um Mitternacht, es wurde Großer Gott, wir loben dich gesungen und dann war man endlich ein Teil ja, Deutschlands oder der Weimarer Republik. Nun war es aber nicht so einfach, dass man einfach diesen Garten hier umgestalten konnte, wo es auch schon ja, dieses Stadion gegeben hat, sondern es gab eine lange juristische Auseinandersetzung, wem überhaupt dieses Gelände gehört. Weil wenn man schon hört, es war teilweise der Armee, teilweise dem Kurfürsten, kann man sich denken, und dann immer in solchen ziemlich heftigen Umbruchphasen wie der Französischen Revolution, dass die Besitzverhältnisse sehr ungeklärt waren. Und daher hat man erstmal jahrelang darüber gestritten, wem dieser Garten überhaupt gehört hat. Und die Nationalsozialisten waren es dann gewesen, die gesagt haben, so jetzt ist Schluss mit Lustig und haben das so ein bisschen forciert, dass das geregelt ist. Die Trierer hatten aber schon seit den 1925er Jahren, 26er Jahren, auch schon vorher Ideen gehabt, wie sie ihre Stadt gestalten wollten, wenn sie endlich von der Fremdherrschaft befreit wären, durch die sie ja eigentlich ihr ganzes Dasein von den Römern über die Preußen, Franzosen, teilweise sogar Amerikanern zwischendurch jeweils immer gelebt haben. Und da hatte man schon einen großen Plan, wo man zum Beispiel den Tourismus fördern sollte, damit dann auch Geld reinkommt. Und dieser Plan wurde von den Nationalsozialisten gekapert.
Ja, und jetzt stehen wir auch in Sichtweite des Kurfürstlichen Palais. Hier sehen wir auch die weißen Tiz-Figuren und hinter uns der berühmte Brunnen des Palastgartens. Was gibt's Interessantes über diesen Brunnen zu erzählen?
Ja, dieser Brunnen ist wie diese Figuren ein Teil, der sich sogar wahrscheinlich irgendwo in dem Gartengelände befunden hat und dann hier verwendet wurde. Erst einmal, um der Abschluss von dem Volksgarten zu sein. Später dann, um der Mittelpunkt dieses Gartens zu sein, zwischen dem Volksgarten und dem nun rekonstruierten Teilen des Rokoko-Parks. Der sollte übrigens auch noch sehr viel prachtvoller sein. Und dieser Springbrunnen, der ist schon 1938 illuminiert worden. Das heißt, das war gleichzeitig noch ein großes Ereignis, dass man hier so einen beleuchteten Brunnen hat. Das heißt, auch nachts konnte man hierher gehen und konnte sich dann des Brunnens erfreuen. Wir haben hier das schöne Rokoko-Palais vor uns, auch mit Teilen der Tiz-Figuren. Und dass dieses auch harmonisch wirkt, hängt mit dem Gartenbaumeister Rettich zusammen, der während des Krieges schon angefangen hat, sowohl die Hainbuchenhecken zu pflanzen, als auch diese Lindenbäume, die sich rechts und links der Hainbuchen befinden. Und damit hat er das heute als sehr unsymmetrisch aussehende kurfürstliche Palais, wo man auf der einen Seite 4 Fenster hat und auf der anderen Seite 14 Fenster, abgeschnitten auf der Seite mit den vielen Fenstern, sodass man, wenn die Bäume in voller Blüte stehen, rechts und links nur ein harmonisches, gleichlanges Palais sieht. Das ist einer der Bereiche, der dann das Zentrum war. Eigentlich sollte es alles noch sehr viel prachtvoller sein. Es gab auch die Idee, dass man einige Hütten dort wieder aufstellt, weil in einem solchen Park gab es natürlich nicht nur, der Park hat nicht nur für sich als Spaziergebiet gedient, sondern in kurfürstlicher Zeit war dieser Park auch ein Ort, wo es Kunst und Kultur gegeben hat, wo man sich unterhalten konnte in kleinen Gartenräumen, wo es noch mehr Wasser hätte geben sollen und wo auch die Frauen zum Beispiel einen Vorteil hatten, weil sie Sachen lernen konnten und beigebracht bekommen hatten und sich mit Leuten unterhalten konnten, mit denen sie sich innerhalb dieses Palais, also das trifft auf alle Palais zu, nicht hätten unterhalten dürfen.
Ja, der Garten ist ja heutzutage ein Ort der Erholung. Man hört es wieder im Hintergrund, Vogelgeräusche, Zwitschergeräusche, Menschen, die sich unterhalten. Der Straßenlärm, der natürlich auch hier überall in Trier präsent ist, ist nur schwach zu hören. Aber fassen wir kurz zusammen. Franz Weißebach hat Geld gegeben, sein Vermögen gegeben für die Anlage des Volksgartens. Ihm wird heute mit einer Plakette gedankt dafür, aber streng genommen war es halt dieser erwähnte Trierer Gartenbaumeister, der das eigentlich hier umgesetzt hat oder der besser gesagt die Idee hatte, wie es umgesetzt wird?
Der Gartenbaumeister, der hätte natürlich eh da sein müssen, weil Franz Weißebach ja auch schon gestorben ist, nachdem er das Geld weggegeben hat. Das war ja eindeutig. Aber Franz Weißebach hat natürlich schon dazu beigetragen, denn wäre das Geld damals nicht da gewesen, hätte man zum Beispiel vielleicht doch nur einen kleinen Weg dort gebaut und nicht einen solchen schönen Volksgarten. Außerdem hat Franz Weißebach für andere großartige Projekte auch desselben Gartenbaumeisters, weil er halt eben sehr lange in Trier war, zum Beispiel der Rosengarten, an den manche sich noch erinnern können, der auf der anderen Moselseite angelegt war, der ist auch mit dem Geld von Franz Weißebach finanziert worden. Unser Trierer Nordbad wurde mit dem Geld von Franz Weißebach, also die Gartenanlagen wurden mit dem Geld von Franz Weißebach eingerichtet. Das heißt, es gab ziemlich viele Sachen, ziemlich viele Grünanlagen, die dadurch profitiert haben. Und wie man hier schon sieht, es sieht zwar prachtvoll aus, aber es könnte noch erheblich prachtvoller sein, aber es könnte auch weniger prachtvoll sein. Und diese gewisse Pracht, die sich dann doch hier entfaltet hat, das ist sicherlich an Mitteln, die für den Kauf von verschiedenen Pflanzen und Sachen benutzt werden konnten, dann doch ihm zuzuordnen.
Fassen wir zusammen. Ein Trierer Bürger spendet Geld für den Bau eines Volksgartens, den wir heute genießen können. Frau Baumeister, vielen Dank für diesen unterhaltsamen, interessanten Spaziergang.
Ja, danke auch dafür.
Ja, und noch mehr Infos zum Trierer Palastgarten, zum Kurfürstlichen Palais und zu Franz Weißebach, dem Urgroßonkel von Günter Jauch, findet ihr auch auf volksfreund.de. Da findet ihr, wie gesagt, auch eine Bildergalerie vom Palastgarten und könnt euch das Ganze nochmal angucken. Schreibt uns wie immer auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.